Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, weil Gottes Heil erschienen ist, kann Heilung geschehen. Das könnte die Überschrift für diesen Sonntag mit seinen biblischen Worten sein. Das könnte aber auch die Überschrift für eure vergangene Woche sein, die Klausurwoche aller Schwestern und Brüder. Ihr habt auf besondere Art und Weise eurer 75 Jahre bedacht und nacherzählt bekommen, die ihr als Kommunität besteht. Ich möchte an dieser Stelle heute gerne die Heilungsgeschichte des Naaman nacherzählen. Den Kern haben wir vorhin schon in der Lesung gehört, aber manchmal lohnt es sich ja, die ganze Geschichte zu hören. Also, Naaman, wörtlich der Angenehme, war nicht nur angenehm. Er war Feldherr des Königs von Aram. Ich gehe davon aus, dass er seinem König sicher angenehm war, hatte er doch viele Schlachten gewonnen, auch gegen Israel. Seinen Feinden war er gewiss unangenehm. Seinen Soldaten und sich selbst gegenüber war er vermutlich auch nicht nur angenehm, denn er hatte eine Hautkrankheit, vermutlich eine üble Schuppenflechte. Unter seinem Kampfpanzer bildete seine Haut noch einen weiteren Panzer. Die Haut ist unser Kontaktorgan und dieser Kontakt war bei Naaman offenbar gestört, unangenehm für sich und andere. Naaman war sehr mächtig. Er war der oberste General des Königs. Er war es gewohnt, dass er befiehlt und andere gehorchen. Und in seinem Haus gab es auf der untersten Stufe der Rangordnung eine Sklavin, ein entführtes jüdisches Mädchen. Sie hatte wohl nichts zu melden. Und doch ist sie es, die diese ganze Heilungsgeschichte ins Rollen gebracht hat. Da sage noch mal jemand, die Kleinen hätten keine Macht. Aus irgendwelchen Gründen hat diese namenlose Sklavin Mitgefühl mit ihrem Herrn, mit dem mächtigen, aber kranken Feind, in dessen Hand sie sich befindet. Sie hat ein Herz und nimmt sich ein Herz und geht mit ihm in Kontakt über seine Frau, lässt sie ihn wissen, dass es wohl in Israel einen Propheten gebe, der ihn von seinen Hautproblemen befreien könnte. Was tut der Feldherr? Wie machtbewusste Menschen es oftmals so machen, geht er zu seinem Chef, dem König von Aram. Offenbar ist Naaman nicht willig oder fähig, direkt mit dem Propheten in Kontakt zu treten. Wäre ja vielleicht auch zu gefährlich, denn der wohnt ja in Feindesland. Der König von Aram ist gleich bereit, seinen General zu unterstützen, aber auch er nimmt nicht direkt mit dem Propheten Kontakt auf, sondern geht über diplomatische Bande. Er schreibt einen Brief an seinen Kollegen, den König in Israel, stattet Naaman mit üppigen Gastgeschenken aus und schickt ihn los zur Kur nach Israel. Der König tut nichts Verkehrtes und macht doch beinahe alles falsch. Denn fast löst er damit einen Krieg aus. Der König von Israel liest den Brief und erschrickt. Denn dort steht, dass der König von Aram ihn bittet, den fremden General von seinen Leiden zu heilen. Das kann ja nur eine diplomatische Falle sein, denkt er. Denn das kann er nicht. Das ist jenseits seiner Macht. Er kann eigentlich nur scheitern. Er ist verzweifelt und sicher, Aram wird Israel wieder mit Krieg überziehen. Davon hört der Prophet Elisa und rät dem König, schick ihn doch zu mir. Das ist die dramatische Vorgeschichte unseres Predigttextes und es wird ganz deutlich, dass es hier um viel mehr geht als um eine individuelle Heilungsgeschichte eines Heiden. Hier steht mal wieder, dass politische Pulverfass im Nahen Osten knapp vor der Explosion. Diplomatie und weltliche Macht sind am Ende und ein ohnmächtiges, entführtes Mädchen mit Herz bringt den Anstoß zur Wandlung. Macht und Ohnmacht, die großen Themen dieser Geschichte. Sie bleiben es auch, denn zur Zeit, als der Prophet Elisa Prophet in Israel war, waren die Propheten nicht sonderlich angesehen am Hof. Eher waren sie so am unteren Ende der gesellschaftlichen Skala. Und so lebte Elisa auch in einem einfachen Haus auf dem Land, vielleicht einer Hütte. Und dorthin zieht nun der große Feldherr mit seiner ganzen Entourage. Hoch zu Ross hält er vor der Hütte, ein Diener lässt er anklopfen und Elisa bleibt in seinem Häuschen. Er schickt jemanden hinaus und lässt dem General ausrichten, er solle sich im Jordan waschen gehen. Großes Kino. Naaman flippt aus. Was erlaubt er sich? Wer glaubt er denn, wer er sei? Er, der große Naaman, hat doch schließlich diese weiße Reise gemacht. Nun landet er vor dieser verstaubten Hütte und bekommt noch nicht einmal Chefarztbehandlung. Nein, ein prophetischer Sprechstundenhelfer reicht ihm ein billiges Rezept heraus, das dazu noch ganz und gar nicht seinen therapeutischen Vorstellungen entspricht. Er soll sich in den schmutzigsten und kleinsten Fluss der Region waschen. Unerhört, als wenn es bei ihm nicht zu Hause schönere und saubere Flüsse gegeben hätte, er schäumt vor Wut. Tja, das scheint's dann gewesen zu sein. Ende der Heilungsgeschichte und damit Ende des Friedens zwischen Israel und Aram. Aber da treten mal wieder die Kleinen und Ohnmächtigen auf den Plan. Namenlose Diener haben eine Idee und treffen scheinbar den richtigen Ton. Wenn der Prophet etwas Großartiges von dir verlangt hätte, etwas, das dich wirklich was kostet, dann hättest du es doch bestimmt gemacht. Warum tust du dann nicht auch das Einfache? Ich höre, bist du etwa zu stolz oder fürchtest dich gar? Der Feldherr wird bei seiner Ehre gepackt und dann tut er das Undenkbare. Er steigt hinab von seinem hohen Ross hinunter in den Jordan, zieht seine Kleider aus, zeigt seine Wunden, seine Verletzlichkeit und taucht 7-mal in den Jordan. Ganz schlicht. Und wird rein. Er bekommt die Haut eines jungen Knaben, heißt es. Etwas kindlich Frisches erwacht wieder in ihm. Er kehrt zu Elisa zurück und ich nehme an, er hat vorher wieder seine Ausgehuniform angezogen. Aber er hat verstanden, dass Gott der einzig wahre Gott ist, der ihn heil machen wird, in dessen Namen der Prophet handelt und spricht. Aber Naaman ist noch nicht ganz geheilt von seiner eigenen Größe. Etwas großspurig, wie ich finde, will er Elisa unbedingt noch eine Gnadengabe, eine Segensgabe geben. Und so muss die Geschichte noch etwas weitergehen. Erst jetzt, nachdem Naaman herabgestiegen ist, sich verletzlich gezeigt hat, kommt es zu einem unmittelbaren Kontakt mit dem Propheten Elisa. Und ein zweites Mal enttäuscht ihn der Prophet. Er nimmt nämlich seine Geschenke nicht an. Sicher nicht einfach für den Feldherrn, dass er nichts zu geben hat. das er nur empfangen kann. Irgendwie scheint ihn das in Kontakt mit seiner eigenen Bedürftigkeit zu bringen, denn statt es zu geben, bittet er nun um etwas in der Fortsetzung der Geschichte. Er will Erde aus Israel mit nach Hause nehmen, 2 Maultierladungen voll, übersetzt 2 Lastwagen voll. Liegt noch immer etwas Großspuriges drin, aber geschenkt. Er will offenbar mit dem Boden, mit dem Humus, dem niedrigen und einfachen, aber heilenden, das er in Israel erlebt hat, zu Hause in Kontakt bleiben. Und während er dabei ist, bittet er gleich noch um etwas Zweites, um Vergebung im Voraus. Auch wenn er jetzt weiß, wer Gott für ihn ist, weiß er oder ahnt er, dass er diesen Glauben in seinem Alltag nicht wird durchhalten können. Schließlich wird er mit seinem König immer wieder dort in den Tempel gehen müssen und den heidnischen Gott anbeten, sonst ist er seinen Job los. Und Elisa sagt am Schluss nur: Zieh hin in Frieden. Eine unglaubliche Geschichte, die ich jetzt etwas ausgestaltet habe, aber es steckt so viel drin. Ich möchte am Schluss 3 Dinge nochmal hervorheben. Zum einen, Heilung geschieht hier durch Demut, durch das Hinabsteigen vom hohen Ross des Besserwissens und der Kontrolle, durch die Begegnung mit dem, wie ich bin und wie es um mich steht. Im Bad im Jordan zeigt sich Naaman, wie er ist. Ein Mensch, nackt, verletzlich, krank. Er hört für einen Moment auf, eine Rolle zu spielen, nur der große Feldherr zu sein. Er wird ehrlich, wahrhaftig. Dazu hilft ihm Elisa. Uns hilft Jesus Christus, der in die tiefsten Tiefen hinabgestiegen ist und wahrhaftig Mensch wird, und darin Gottes Sohn. Wo wir wahrhaftig dem begegnen, wie wir sind, auch mit unseren noch so schmerzhaften Verletzungen, da beginnt Heilung. Davon haben wir auch eindrücklich in dieser Kommunitätswoche gehört. Zum anderen. Das Heilende und Hilfreiche kommt gerade durch die Kleinen und Unscheinbaren. Das Sklavenmädchen, die Diener, der Prophet in seiner armen Hütte. Alle haben sie an dem Anteil, dass Heilung und Frieden geschieht. Hätte einer gefehlt, hätte es nicht geklappt. Dass wir nicht so viel Macht haben in der Welt, in der Kirche, in der Kommunität, ja, uns manchmal schier ohnmächtig oder am Rand vorkommen, das ist nicht entscheidend. Der Geist Gottes wirkt in uns allen und im Zusammenspiel der vielen, nicht nur in einzelnen Geistbegabten. Niemand braucht sich zurücknehmen, auf jede und jeden kommt es an. Das lernt ihr in der Kommunität immer wieder neu. Und die Tatsache, dass heute 2 Predikantinnen eingeführt werden, ist ein ganz praktischer Ausdruck dessen. Zum Dritten. Naaman geht in sein Land und in seinen Alltag zurück mit einer Haut, die heil und sauber ist. Aber er geht nicht als der große Saubermann. Er weiß, dass er sich verstricken wird in Widersprüche und Vieldeutigkeiten des Lebens. Er muss sich nicht mehr überheben, aus sich etwas anderes machen, als er ist. Etwas so Schlichtes wie ein Haufen Erde aus Israel hält ihn anscheinend auf dem Boden der Tatsachen. Und ich musste beim Lesen unwillkürlich an Bruder Christian denken, der uns erzählte, wie er in Zeiten größter Verwirrung Trost darin fand, merkwürdigerweise einen Stein zu berühren und zu wissen, es ist ein Stein. Es liegt kein Segen für uns drauf, uns für besser oder reiner zu halten als andere. Weder als Volk, noch als Kirche, noch als Kommunität oder Einzelne. Was uns heilt und reinigt, ist der lebendige Kontakt zu Jesus Christus. Verletzlich und heil, ohnmächtig und kraftvoll, gekreuzigt und lebendig. Amen.